Scoop. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freirad-Hörerinnen und Hörer, zu dieser Dezember-Folge von Bioskop, dem Podcast der Austrian Biologist Association. Mein Name ist Julia Ecker und ich werde heute mit meinen Gästen ein, sagen wir, spezielles Jubiläumsjahr Revue passieren lassen. 2022 haben wir in Tirol 100 Jahre Tiroler Genbank gefeiert. Worum es dabei geht und warum das Thema möglicherweise, ja, ein Same der Hoffnung sein kann, wenn man jetzt die kommenden Herausforderungen auf unserem Planeten so ein bisschen im Blick hat, Stichwort Klimawandel, Stichwort Ernährungssicherheit. Das besprechen wir in der folgenden Stunde und zwar mit meinen Gästen Christian Bartel und Michael Traugott. Ich sage ich mal Hallo in die Runde. Möchtet ihr euch selbst ganz kurz vorstellen, damit wir auch die Namen mit der richtigen Stimme verbinden hier?
Ja, gerne. Also mein Name ist Christian Bartel. Ich arbeite im Amt der Tiroler Landesregierung im Bereich Pflanzenbau, Pflanzengesundheit, Bodengesundheit. Und da ist die Tiroler Genbank ein ganz wichtiger Arbeitsbereich davon.
Ja, hallo, mein Name ist Michael Traugott. Ich bin Professor für angewandte Zoologie an der Universität Innsbruck. Und an dieser Universität leite ich auch das Forschungszentrum für Berglandwirtschaft.
Die Tiroler Genbank, die hat jetzt ja ein Jubiläumsjahr hinter sich. 1922, habe ich eben gelernt, ist nicht das Startdatum oder das Startjahr sozusagen für die Sammlung, die ist schon früher passiert. Christian, wie hat sich das eigentlich so entwickelt? Erwin Meyer hat ja den Anfang gemacht.
Genau, Professor Erwin Meyer war ein Salzburger Pflanzenbauer, der eigentlich schon 1921 begonnen hat, Getreidelandsorten in den Alpentälern zu sammeln, mit dem Auftrag, sie züchterisch zu bearbeiten, um die Ernährungsgrundlage zu verbessern. Die damaligen Getreideerträge sind gelegen bei ungefähr 800 Kilogramm bis 1000 Kilogramm pro Hektar. Und heute hat man mit intensiver Landbewirtschaftung und mit modernen Sorten Erträge von 10 Tonnen und mehr. Und diese Meier-Sortimente sind der Beginn der Genbank, waren also eine Landsortensammlung. Und die Tiroler Genbank hat sich dann im Laufe der Zeit einfach weiterentwickelt und es sind sehr viele verschiedene andere Arten von landwirtschaftlichen Kulturpflanzen dazugekommen.
Es ist ja auch die älteste Genbank, oder eine der ältesten, muss man sagen, die älteste ist in Russland, gell? Das war ein Nikolai Wawilow, glaube ich. Der hat das damals schon erkannt oder hat sich gedacht, alles, was wichtig ist für die späteren Nutzpflanzen oder für die Pflanze an und für sich, steckt im Samen. Und so könnten wir auch unsere Ernährungssicherheit eventuell sichern für die Zukunft. War auch so eine schwierige Zeit. Eine Zeit, wo die Sowjetunion auch sehr instabil war. Man hatte Hunger und ja, das Saatgut war knapp. Das war doch ähnlich, oder?
Ja, der Ausgangspunkt, darf man nicht ganz vergessen, war, dass man die Mendelschen Gesetze, die Vererbungsgesetze wiederentdeckt hat und draufgekommen ist mit der Kreuzungszüchtung, die damals in den 10er und 20er Jahren begonnen hat, kann man die Erträge deutlich verbessern. Der Zuchtfortschritt, wenn man die Erträge hernimmt, wird bis in die 60er Jahre, 70er Jahre mit ungefähr 2 bis 3% pro Jahr angegeben. Das bedeutet, dass das gewaltige Fortschritte gewesen sind. Wawilow hat in einer ähnlichen Zeit wie Meyer begonnen zu sammeln. Nur hat Wawilow weltweit gesammelt, ist also nach Äthiopien gefahren und sonst hin, also im Prinzip wirklich durch die ganze Welt. Und Meyer hat sich spezialisiert auf die Alpentäler unter der Annahme, dass diese Landsorten, die sich im Land über Jahrhunderte entwickelt haben, dass die besondere Eigenschaften haben, die dann auch eine besonders erfolgreiche Züchtung nach sich ziehen. Und zum Alter der Genbanken, momentan sollte man mit Russland nicht besonders streiten. Und es geht da nicht um die Frage, wer jetzt die ältere Genbank ist oder nicht. Aber so wie du gesagt hast, Julia, wir gehören zu den ältesten Genbanken weltweit.
Jetzt ist das ja vielleicht eine schwierige Sache, sich sowas vorzustellen. Genbank, eine Sammlung, wie könnte sowas aussehen? Christian, du hast im Vorgespräch mal gesagt, da gibt es ja auch unterschiedliche Arten der Lagerung. Kannst du ganz kurz umreißen, was erwartet jemand, der sich jetzt sowas anschauen möchte?
Also wenn man sich im Winter die Genbank anschauen möchte, dann ist das was ausnehmend Unspektakuläres. Das ist eine mittelgroße Kühlzelle bei minus 15, minus 16 Grad. Und da stehen links und rechts und vorne und hinten ganz, ganz viele Kisten mit den verschiedensten Sackerlen. Vakuumiertes, dann haben wir noch alte Gläser, die auch zur trockenen Lagerung dienen. Und noch früher wurde das Material in Kartonschachteln irgendwo unter Dach gelagert. Damals war die Notwendigkeit, das alle 2 oder 3 Jahre wieder anzubauen, weil die Keimfähigkeit sonst verloren geht. Durch diese Gefrierlagerung mit vorheriger Trocknung haben wir jetzt die Möglichkeit, dass wir diese Umtriebszeiten, das heißt die Vermehrungsrhythmen, deutlich spreizen. Und wir sind jetzt in einer Gegend, wo wir sagen können, zwischen 20 und 30 Jahre hält die Keimfähigkeit ziemlich gut. Länger traue ich mich noch nicht zu beurteilen, weil wir das Material noch nicht länger eingelagert haben. Wir haben die Kühlzelle erst seit ungefähr 26 Jahren.
Aber es ist ja doch ziemlich aufwendig, sowas zu machen, oder? Ich meine, ich stelle jetzt die Frage einfach so in den Raum. Lohnt sich denn dieser Aufwand wirklich?
Zum Punkt 1, der Aufwand ist relativ groß, weil es geht ja nicht nur um Anbau und Ernte und Trocknen und Einlagern, sondern es geht selbstverständlich auch jedes Jahr um die Kontrolle des Materials. Das heißt, sind die richtigen Typen drinnen, sind falsche Typen drinnen, die muss man rausnehmen, also bereinigen. Es ist also eine laufende Kontrolle bis zur Ernte. Dann ist halt der Job auch, dass bei der Ernte nichts vermischt wird. Dann wird die Qualität geprüft, also Gesundheitszustand, Keimfähigkeit und andere technische Daten. Dann wird getrocknet und dann wird eingelagert. Das heißt, der Aufwand ist relativ groß. Zur zweiten Frage, ob sich der Aufwand lohnt, das ist die Frage, zahlt sich's aus, Biodiversität zu erhalten? Und diese Frage, glaube ich, beantwortet sich von selber. Wir haben nämlich zum Beispiel beim Weizen ganz eine enge genetische Basis von den meisten weltweit verwendeten Weizensorten. Die gehen zurück auf wenige Mutterlinien vom Manitoba-Weizen in Nordamerika. Und allein in unserer kleinen Genbank ist die Diversität, also die genetische Breite, um ein Vielfaches größer als bei den modernen Sorten, die weltweit angebaut werden. Und da drinnen sind Eigenschaften enthalten, die selbstverständlich auch für die moderne Pflanzenzüchtung gut geeignet sind. Wir haben jetzt dann den Bereich Klimawandel, wir haben sich ändernde Standortbedingungen, wir haben insgesamt sich ändernde Bedingungen, wir haben bis hin zum Bereich der Ernährungsfragen, nämlich Allergien, Unverträglichkeiten und diese ganzen Dinge, die Möglichkeit, auf Landsorten zurückzugreifen und zumindest zu schauen, ob man da erfolgreich ist.
Ja, und trotzdem haben wir ja vielleicht 2050 auch 10 Milliarden Menschen auf der Welt. Ich meine, es hat wohl einen Grund gehabt, warum es diese alten Sorten nicht mehr gibt. Aber das weiß der Michael wahrscheinlich jetzt besser wie ich. Michael, wie ist das? Was haben jetzt diese alten Sorten für einen Vorteil oder, naja, vielleicht auch für einen Nachteil? Weil es wird ja doch einen Grund gehabt haben, wieso es die jetzt nicht mehr so häufig gibt.
Ja, das ist leicht zu erklären, weil so wie der Christian gesagt hat, es sind jetzt, wir haben heutzutage in der Landwirtschaft diese modernen Hochleistungssorten, die getrimmt sind auf Maximierung des Ertrages und auch natürlich hinsichtlich ihrer Inhaltsstoffe. Aber im Laufe dieser Zuchtauswahl haben sie auch immer mehr, sagen, Eigenschaften verloren, die sie in der Umwelt widerstandsfähig machen. Also sie sind, man kann sagen, ich vergleiche es immer gern mit Hochleistungssportlern oder Hochleistungssportlerinnen, die eine ganz spezielle Ernährung und ganz spezielle, sagen, Ausstattung brauchen, damit sie diese hohe Leistung erbringen können. Und genau so kann man Hochleistungssorten mit dem Getreide oder generell in der Landwirtschaft, auch bei den Tieren natürlich, betrachten. Je mehr Leistung hier kommt, desto mehr Einsatz muss auch von der Bäuerin und vom Bauern geleistet werden, dass diese Umweltbedingungen für diese Sorten einfach wirklich passen, dass sie diese Leistung auch erbringen können. Und wie der Christian das vorher schon angesprochen hat, also früher waren ja die Ertragslagen jetzt beim Getreide zum Beispiel deutlich geringer, ungefähr ein Zehntel von dem, was wir heutzutage hier auf einer Fläche ernten können. Und das war halt die Situation vor 100 Jahren. Und die gewisse dieser alten Sorten sind sozusagen dann weitergenommen worden und dann in diese modernen Sorten transferiert worden. Aber der Großteil, nehme ich jetzt an, da ist der Christian natürlich der Spezialist, in der jetzt in der Genbank liegt, diese Sorten, die haben natürlich das Ertragsniveau von dieser Zeit damals, ja. Dass darin aber ein Schatz für die Zukunft liegt, ist ebenfalls ganz wichtig zu bedenken, weil wir leben in einer sich rapide verändernden Welt und da können einfach Eigenschaften in dieser enormen Sortenvielfalt drinnen sein für die Generierung von neuen Sorten, die dann mehr Leistung bringen als die alten, aber Eigenschaften haben, die sie in einer veränderten Umwelt oder auch für unsere Ernährung sinnvoller machen.
Ja, die Pflanzenzüchtung und die Landbewirtschaftung und die landwirtschaftliche Produktion ist ja ein Teil in diesem großen Puzzle. Ein zweiter Teil ist die simple Feststellung, dass wir immer noch etwa 30% der Lebensmittel verlieren. Das heißt, die Pflanzenzüchtung und Genbank mit den darin enthaltenen Eigenschaften können dazu beitragen, die Situation zu entschärfen oder die Probleme zu lösen. Aber es gibt schon noch viele, viele andere Mitspieler, bis hin zur Frage Spekulation mit Lebensmitteln, Börsehandel und diese Dinge.
Ja, das, was der Christian anspricht, denke ich, ist ganz wesentlich, dass man, wenn man jetzt einmal über die Genbank spricht, dann ist das, sage ich, ein Schatz, aus dem man für die in der Zukunft schaffen kann in einer veränderten Umwelt. Weil die Grundlage von genetischer oder biologischer Vielfalt an sich ist ja genau das, dass sozusagen sich damit Lebewesen an eine nicht vorhersagbare Umwelt besser anpassen können. Ja? Das heißt, wenn ich hier eine größere genetische Bandbreite habe, habe ich sozusagen eine größere Bandbreite an Eigenschaften innerhalb einer Population einer Art. Und damit habe ich eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass da Individuen dabei sein werden, die in zukünftigen Umweltbedingungen, die wir alle noch nicht kennen, genau, niemand kennt die, kein Organismus, besser zurechtkommen als Arten, die einfach sehr ähnlich sind. Und das ist genau das Thema. Da ist eigentlich der Grundkonflikt, sage ich, in der landwirtschaftlichen Produktion, weil dort will man ja genau die Uniformität haben, dass sozusagen jeder Getreidehalm gleich lang ist, dass das gut erntbar ist und so weiter und so fort. Hat allerdings den enormen Nachteil, dass das genetisch gesehen jetzt sehr homogene Bestände sind, die natürlich, wenn hier herausfordernde Umwelteinflüsse sind, wie zum Beispiel Dürre, Schädlinge einfallen oder Krankheiten, und dann ist hier sozusagen schnell ein großes Problem da. Der Vorteil mit diverseren Pflanzen, in dem Fall Beständen, ist, dass die robuster sind gegenüber diesen Umwelteinflüssen, auf der anderen Seite aber weniger Ertrag haben. Und in dieser Spanne bewegt man sich hier, sagen wir, ein Optimum zu finden.
Aber wie ist das in der Landwirtschaft? Ich glaube, es hängt ja auch stark davon ab, wie Landwirtschaft betrieben wird, wo sie betrieben wird, oder? Ich denke da jetzt zum Beispiel an Getreidesorten oder eben auch Hafer oder so. Wenn man den mit einer Sense schneidet, ist das doch ein Unterschied zu vielleicht einer Bearbeitung mit einem Mähdrescher, oder? Spielt auch das eine Rolle zukünftig, wenn man sagt, man will jetzt bestimmte Sorten züchten oder so? Das muss man doch mitbedenken eigentlich.
Ich habe das gerade in einer Publikation nochmal rausgesucht. Da haben sie einen exakten Vergleich gemacht, wie viel Zeit du aufwenden müsstest, um einen Hektar Getreidefeld sozusagen zu bestellen. Und du kommst, wenn du das mit der Hand machst, mit menschlicher Arbeitskraft insgesamt auf ungefähr 1700 Arbeitsstunden für einen Hektar. Ja? Da kriegen wir ungefähr 6-7 Tonnen Getreide raus, wenn es sehr, sehr gut läuft mit modernen Sorten. Es ist im Prinzip 1000-mal aufwendiger, rein von der Zeit jetzt, einen Hektar Land zu bestellen für Getreide, als das mit Maschinen zu machen. Und das ist einfach ein Ding, sage ich, der komplett illusorisch in der Welt, in der wir leben, jetzt das sozusagen anzudenken. Weil dann gibt es einfach keine Nahrungsmittel.
Also ich denke, dass die Frage der Erntetechnik selber jetzt halt nicht besonders relevant ist. Oder um es anders zu formulieren, moderne Erntetechnik macht es möglich, dass man große Erträge und große Flächen bewirtschaftet und damit einerseits Nahrungsmittelversorgung sicherstellt, auf der anderen Seite natürlich auch Biodiversität hintanhält. Agrobiodiversität heißt nicht nur Vielfalt am Acker, nämlich der Nutzpflanzen, sondern schon auch der Begleitflora. Und wir haben jetzt vor kurzem begonnen, dass wir auch die Ackerbegleitflora, früher hat man gesagt Unkräuter, dass wir auch die in die Genbank aufnehmen. Und zwar genau diese Pflanzenarten, die sehr selten geworden sind, weil sie im Rahmen der modernen Landbewirtschaftung keinen Platz mehr haben. Und zum Bereich, das der Michael vorher angesprochen hat, gerade diese Diversität, diese Summe der verschiedensten Eigenschaften, die in Genbanken und in diesen Landsorten oder Herkünften enthalten sind, genau die nicht nur zu erhalten, sondern natürlich auch zu prüfen, zu testen und zu beschreiben. Auch dazu sind Genbanken angehalten, damit man diese Eigenschaften der Züchtung zur Verfügung stellen kann. Und damit kann ich den Ball gleich weiter zurückspielen, Michael und ich. Vielleicht erzählst du von dem geplanten Cereal Climate Projekt. Und von den Vorprojekten, wo es genau um diese Fragen gegangen ist, nämlich Anpassung an sich ändernde Bedingungen.
Ja, hier ist die Idee, dass man hier jetzt aus der Genbank schaut, ob wir hier Sorten finden, die Eigenschaften zeigen, die jetzt mit den zunehmenden extremen Witterungsereignissen, also Dürre, Sommerdürre und Starkniederschlagereignisse, besser zurechtkommen, als das moderne Sorten tun. Und das ist so eine Idee, die wir hier verfolgen, gemeinsam eben mit dem Land Tirol, mit dem Christian Bartl und mit der Genbank an unserem Forschungsbauernhof in Imst, den wir gemeinsam betreiben zwischen Land Tirol und Universität Innsbruck. Und hier Flächen haben, wo einerseits dieser Erhaltungsanbau von der Genbank betrieben wird, aber wir andererseits wissenschaftliche Experimente ungestört sagen, durchführen können. Dieses vom Christian angesprochene Cereal Climate Projekt zielt darauf ab, dass wir schauen, eben wie solche alten Landsorten im Vergleich zu modernen Hochleistungssorten in Bezug auf ihre Trockenheitsresilienz reagieren. Das heißt, wenn wir sie Sommertrockenheit aussetzen, kommen sie damit besser zurecht als die modernen Sorten, haben sie Eigenschaften, welche Eigenschaften sind es, die sie besser damit zurechtkommen lassen, eventuell. Und wie geht's Ihnen, wenn Sie dann zusätzlich noch gestresst werden über tierische Schädlinge, also Insekten, die an den Blättern fressen oder an den Halmen saugen? Wie schaut das Ganze aus? Und an diesem Projekt sind auch Kolleginnen und Kollegen vom Institut für Mikrobiologie beteiligt, die schon zeigen konnten in ersten Vorversuchen, dass die Mikroorganismen, die sich um die Wurzeln sagen, aufhalten und auch pflanzenspezifisch sind, das sogenannte Rhizobiom, dass die abhängig sind von der Getreidesorte und dass hier in Vorversuchen konnte mal gezeigt werden, dass so eine alte Landsorte ein diverseres Rhizobiom hat als eine moderne Hochleistungssorte. Das ist natürlich jeweils nur eine Stichprobe 1 auf jeder Seite, da kann man noch nicht viel sagen, aber es zeigt schon einmal, dass hier Unterschiede bestehen. Und dass das ein sehr interessantes Thema für die Forschung sein kann. Natürlich dann auch letztendlich für die Anwendung, weil wir damit auch besser verstehen können, wie sich so Nutzpflanzen besser an solche Trockenheitsereignisse zum Beispiel anpassen können, beziehungsweise die besser überstehen.
Jetzt haben wir ja doch schon viele Hintergrundinfos erhalten, wo sehr häufig dieser Begriff, ja, gute Eigenschaften auch vorgekommen ist. Vielleicht machen wir da mal ein paar Beispiele. Ihr habt doch sicher, wie soll ich sagen, lieblingsalte Landsorten, die ihr besonders schätzt aus unterschiedlichen Gründen. Was sind denn da so eure, sagen wir mal, Top 2?
Also, wenn ich vielleicht damit anfangen darf, dann gehört Steiners Roter Tiroler Kolbendinkel zu meinen absoluten Top-Favoriten. Aus einem ganz einfachen Grund. Es ist eine alte, unverzüchtete Dinkelsorte, Also ein Wintergetreide, das schon 1909 an der Wiener Getreidebörse gehandelt worden, war nie eine eingetragene Sorte, ist dann 2012 als Erhaltungssorte in die österreichische Sortenliste aufgenommen worden und hat dabei Prüfungen durch die Bundesdienststellen bei der AGES dermaßen gute Ergebnisse gezeigt, dass wir ihn 2016 als moderne Hochzuchtsorte anmelden konnten. Und zwar aus dem relativ einfachen Grund oder aus den einfachen Gründen. Ertraglich kommt er gut mit, die Qualität ist spitzenmäßig und er hat Gesundheitseigenschaften, also Krankheitstoleranzen oder Resistenzen, die deutlich besser sind als das, was die modernen Sorten momentan zeigen. Und ich denke, dass das also schon ein Paradebeispiel ist für den Wert von Genbanken. Ein zweites Beispiel ist wahrscheinlich die Visser Imperial Gerste, die im Oberland in einer Trockenlage gezüchtet worden ist, in den 20er und 30er Jahren, die dann schön langsam in Vergessenheit geraten ist, allein durch den Austausch und den Wandel in der Sortenpalette und die jetzt seit über 10 Jahren schon wieder deutlich besser vermehrt wird. Und zwar auch deshalb, weil es da gute Abnehmer gibt. Die Zillertaler Brauerei macht ein wunderbares Bier, ein Schnapsbrenner im Oberland macht einen wunderbaren Bergwhisky daraus. Und damit erreicht man nicht nur eine größere Diversität, auch in Form des Landschaftsbildes, weil es macht ja schon auch Spaß, wenn man nicht nur unter Anführungszeichen Grünland sieht, mit seiner ganzen Wertigkeit, sondern wenn auch verschiedene andere Feldfrüchte draußen stehen. Und der zweite Bereich ist es, von der Schönheit allein lebt kein Bauer, kein Landwirt, kein Produzent. Das bedeutet, man muss auch vernünftige Deckungsbeiträge erwirtschaften. Und die Erlöse mit dem Anbau von solchen alten Landsorten können schon ganz ordentliche Höhen erreichen, sodass auch alte Landsorten wieder konkurrenzfähig sein können. Ist sicher nicht die Rettung der gesamten Tiroler Landwirtschaft, aber für Nischenprodukte und für einige Bereiche ist es ein sehr interessantes Thema.
Ja, ich möchte vielleicht da kurz anschließen, was der Christian jetzt gesagt hat mit Nischenprodukte und Zukunft. Ich denke, wo die Genbank auch sehr wichtig in Zukunft sein kann, ist genau eben dieser Bereich und aber auch das Thema einfach, dass wir möglichst lokal Lebensmittel produzieren und damit Transportwege minimieren. Weil in Tirol ist es ja so, dass der allergrößte Teil der Lebensmittel, Nahrungsmittel, sagen, importiert werden müssen. Und der Getreideanbau war ja noch vor 100 Jahren um das, weiß nicht wie vielfache, Christian weiß das besser, hundertfache wahrscheinlich größer von der, natürlich, weil die Bevölkerung hat sich von dem, was sie im Land sozusagen aberwirtschaftet hat, ernähren müssen. Und große Importe gab es einfach nicht. Und in dem Sinne sozusagen, dass wir schauen, dass wir auch wirklich das produzieren, was wir tatsächlich im Land brauchen, ist das absolut, denke ich, ein Schritt in die richtige Richtung. Ja? Und auch für die Tiroler Landwirtschaft, die einfach auf kleinen Flächen stattfindet und nicht in dem Sinn jetzt klassisch konkurrenzfähig ist mit einer Landwirtschaft im Getreidebau, jetzt zum Beispiel in typischen Getreidebaulagen im Alpenvorland. Und da kann die Genbank eben eine ganz wesentliche Rolle spielen, denke ich, hier Sorten wieder zum Leben zu erwecken, die hier speziellen Wert haben und sozusagen hier auch die Tiroler Kulturlandschaft wieder bereichern und einen Beitrag leisten, dass wir etwas weniger sozusagen ins Land importieren müssen.
Das ist eigentlich, müssen wir wieder so einen Schritt zurückgehen, oder? Also ich glaube, bis Mitte des 20. Jahrhunderts, wenn ich richtig informiert bin, gab es ja, wie du gesagt hast, noch deutlich mehr Ackerbau, mehr Kartoffeln, auch Gemüse. Und dann ist ja die Globalisierung wirklich so ins Rollen gekommen. Das mit dem Transport wurde einfach billiger und man hat das sukzessive runtergefahren. Also es ist eine Rückbesinnung wieder ein bisschen auf die Zeit vorher, wenn ich dich richtig verstehe.
Es ist immer die Frage, was versteht man unter regionaler Produktion? Wenn wir den Getreidebereich hernehmen, Michael, so wie du es zuerst gesagt hast, wir hatten knapp nach dem Zweiten Weltkrieg 14.000 Hektar, knapp über 14.000 Hektar und haben jetzt einen beinahe Minimalbestand von größenordnungsmäßig 800 Hektar Getreide in Tirol, bedeutet je nach Berechnung eine Selbstversorgung zwischen 1 und 2%. Jetzt muss man dann natürlich sagen, wir sind froh, dass wir in Österreich noch andere Bundesländer haben, die relativ gut und viel Getreide produzieren können. Das bedeutet, wir haben in Österreich einen Selbstversorgungsgrad beim Getreide knapp unter 100%. Die Frage von regionalen Spezialitäten, die Frage von der Nutzung von Landsorten kann da sehr wohl mitspielen. Aber es gibt noch einen Bereich, der, denke ich, ganz, ganz interessant und wichtig ist. Das ist die Frage der freien Verfügbarkeit von Saatgut. Wir haben jetzt noch über den ganzen Bereich Patentierung von Leben, Patentierung von genetischen Kombinationen, freie Verfügbarkeit von Saatgut nicht gesprochen. Und ich denke, dass das auch ein ganz interessanter Teilbereich ist, über den wir uns sicher noch über viele Jahre und Jahrzehnte lang unterhalten müssen.
Ja, eine ganz wichtige Frau in diesem Bereich ist auch Vandana Shiva. Ich hatte das Vergnügen, da mit Michael auch ein Gespräch beim Innsbruck Nature Film Festival zu führen, über diesen Film auch. Vandana Shiva ist ja eine Umweltaktivistin, die sich sehr, sehr stark dafür einsetzt, dass das eben nicht passiert, vor allem in ihrem Heimatland Indien, aber auch zum Beispiel in Afrika, wo das ja auch der Fall ist. Vielleicht erklären wir mal ganz kurz das System von dieser Patentierung. Wie funktioniert das? Das ist ja eigentlich einfach geschäftsgetrieben, oder? Vor dem Vorwand, dass man sagt, man muss eben irgendwann 10 Milliarden Menschen ernähren. Oder wie ist das?
Das ist ein relativ schwieriger Bereich jetzt, halt vor allem, weil es ja nicht nur um die Patentierung geht, sondern es geht auch um die Frage vom Sortenschutz. Es geht um die Frage moderne Pflanzenzüchtung. Und da brauchen wir jetzt auch gar nicht über Gentechnik sprechen, sondern einfache Geschichte. Pflanzenzüchtung ist eine sehr aufwendige Sache. Das heißt, deshalb ist es auch verständlich, dass Pflanzenzüchter erstens nur für die Gegenden züchten, wo auch der Absatz groß genug ist, also nicht für irgendwelche Randlagen. Der zweite Punkt ist, Züchter müssen Geld verdienen. Sonst ist der Betrieb relativ bald einmal bankrott, Konkurs und gestorben. Das bedeutet, dass es auch nach den geltenden rechtlichen Vorgaben, egal ob das staatliche oder europäische Normen sind, es gibt auch internationale Regelungen natürlich, gibt es einen gewissen Sortenschutz. Das bedeutet aber, dass diese Sorten dann auch frei verfügbar sind für andere Züchtungen, auch für andere Züchter. Und das Kernproblem ist, dass es jetzt also zum Teil noch im Europäischen Patentamt möglich ist, genetische Kombinationen, die nicht nur aus Gentechnik entstanden sind, wo also der Züchter sehr wohl seine Rechte darauf hätte, sondern auch Kombinationen, die aus natürlichen Mutationen oder aus natürlichen Kreuzungen entstanden sind, immer noch patentiert werden. Und zwar gegen den erklärten Willen des Europäischen Parlaments. Und das passiert jetzt nicht irgendwo, sondern das passiert im Europäischen Patentamt in München.
Ja, das denke ich ist natürlich ein sehr kritisches Thema. Allerdings glaube ich, dass das so, Julia, wie du das jetzt einmal ein bisschen schwarz-weiß in den Raum geworfen hast, eben auch nicht nur schwarz-weiß ist, wie denke ich, das Allermeiste in diesem Universum, sondern es gibt alle möglichen Schattierungen dazwischen. Und weil du die Vandana Shiva angesprochen hast, finde ich eine unheimlich tolle Frau, was sie hier auf den Weg gebracht hat und auf den Weg bringt. Allerdings ist ganz wichtig zu bedenken, für welche Regionen, in welchen Regionen ist das Problem wirklich dramatisch groß, ja, und wo ist es eben nicht so groß. Und bei uns ist es zum Beispiel also jetzt nicht so dramatisch, wie es zum Beispiel jetzt in Indien ist oder in bestimmten Ländern in Afrika, wo sie aktiv ist. Das ist, denke ich, auch wichtig zu bedenken, dass man so nicht unnötig Panik auslöst, weil das sozusagen das Umfeld, in dem in Europa zum Beispiel jetzt Landwirtschaft betrieben werden kann, ist an sich kein schlechtes. Ja, uns steht sehr viel Technologie zur Verfügung. Nachhaltige Technologie wird immer mehr zum Thema Precision Farming. Auch jetzt sozusagen der Ausstieg aus fossilen Energieträgern. Man darf nicht vergessen, dass sozusagen diese Industrienationen oder hochentwickelten Ländern, zu denen wir glücklicherweise gehören, auch einfach hier auch Vorreiter sind, um so Zukunftslösungen zu testen, zu entwickeln. Ja. Das ist, glaube ich, mal ganz, ganz wichtig in dem Ganzen. Also, dass man hier nicht Äpfel mit Birnen einfach vermischt. Das passiert nämlich oft einmal bei Personen, die hier sehr engagiert sind, besorgt, sich solche Filme anschauen und die glauben dann sozusagen, dieses System ist jetzt absolut ein globales System und bei uns haben die Bäuerinnen und Bauern dieselben sozusagen Rahmenbedingungen, was so nicht der Fall ist. Soll jetzt nicht heißen, das, was der Christian gesagt hat, ist nicht ein Problem und sollte eben angesprochen werden und ist zentral.
Ja, wenn wir jetzt von der Patentierung an und für sich ein bisschen weggehen und das Ganze etwas weiter von oben betrachten, du hast vorher auch die Monokulturen angesprochen. Ich gehe schon richtig in der Annahme, dass wir einen bestimmten Trend aber haben, immer noch, oder? Also man unterscheidet meines Wissens ja zwei Arten von Qualität bei Saatgut. Eine primäre Qualität, die sich mehr so auf die Vitalität irgendwie bezieht, also eigentlich darauf, ob die Pflanze oder wie gut die Pflanze jetzt ihre Pflanzensubstanz da aufbauen kann oder anorganisches Material in organisches Material umwandelt sozusagen, ganz einfach ausgedrückt. Und die zweite Qualität ist dann eigentlich mehr die Quantitätsgeschichte, also wie groß ist dann wirklich der Ertrag. Meinem Gefühl nach geht es wirklich immer noch sehr stark in diese Quantitätsgeschichte. Ist das etwas, wo man sagt, das ist jetzt, es geht einfach nicht anders, wenn wir die Ernährungslage so betrachten, auch in weiterer Sicht für die Zukunft?
Also vorausschicken muss ich, das ist jetzt nicht die Frage des Saatgutes, sondern es ist eine Frage der Sorte. Saatgut ist geregelt, Saatgut hat gewisse Qualitätskriterien zu erfüllen, Keimfähigkeit, Reinheit, Gesundheitszustand und so ein paar Sachen. Geht uns um die Frage der verschiedenen Sorten. Und man darf ja nicht vergessen, dass die moderne Pflanzenzüchtung, und das ist jetzt die Pflanzenzüchtung seit gut 100 Jahren, dass die schon ganz gewaltige Erfolge gebracht hat. Auch bei den Inhaltsstoffen, auch bei der Backqualität. Und wenn wir jetzt an uns überlegen, welche Inhaltsstoffe alle zu bewerten sind, dann sind es die verschiedenen Aminosäuren, alle Eiweißzusammensetzungen, alles, was also Gluten betrifft, Klebereiweiß und diese Geschichten, aber bis hin zur Frage der Schwermetallaufnahme. Und auch da haben wir innerhalb der einzelnen Arten, also wenn ich jetzt den Roggen hernehme oder den Dinkel, haben wir sehr große Unterschiede. Das bedeutet, man muss sich einmal die Frage stellen, was ist Qualität? Und eine alte Landsorte ist a priori nicht besser oder gesünder, weil sie eine alte Landsorte ist. Und eine moderne Zuchtsorte ist nicht von vornherein schlechter, von der Ernährungsqualität her, nur weil sie eine moderne Zuchtsorte ist. Man darf ja nicht vergessen, auch die modernen Sorten sind, ausgenommen jetzt im Bereich Gentechnik, aus verschiedenen Kreuzungen entstanden, die die Natur im Prinzip seit Jahrmillionen macht, manchmal mehr, manchmal weniger, und die am besten angepassten, also Survival of the Fittest, auch im Hinblick auf die menschliche Ernährung und auf die Auslese, das sind die Sorten, die sich entwickelt haben. Die Pflanzenzüchtung macht es halt zielgerichtet. Man darf aber nicht vergessen, dass die Pflanzenzüchtung im Prinzip mit der Jungsteinzeit begonnen hat, mit dem Sesshaftwerden der Menschen, die zuerst Jäger und Sammler waren, und dann haben sie begonnen Tierhaltung und Pflanzenbau. Und die geschicktesten Jungsteinzeitmenschen haben halt das beste Material für den nächstjährigen Anbau verwendet. Und die das vielleicht gleich zu sich genommen haben, waren vielleicht nicht so erfolgreich.
Das finde ich sehr schön, was der Christian jetzt sagt, weil es zeigt eben, wenn wir jetzt auch zum Beispiel auf die Genbank schauen, da sagen wir jetzt, das sind die alten Landsorten, aber die haben ja schon eine Jahrhundert- oder Jahrtausendalte Geschichte, Zuchtselektion hinter sich. Ja? Sie sind ein Produkt des menschlichen Handels und der Auslese und des Hintrimmens, ja, für das, wofür wir sie eben brauchen. Und das Ganze hat so mit der modernen Pflanzenzüchtung dann und jetzt auch mit genetischen Methoden sich einfach sehr beschleunigt, intensiviert und auch wirklich zu dem geführt, dass wir jetzt einfach sehr hohe Erträge erzielen können, im Vergleich zu früher, was ganz, ganz wesentlich ist für die Ernährung der Menschheit, unserer Tiere und so weiter und so fort. Und aber auch dürfen wir nicht vergessen, auf weniger Platz mehr zu produzieren, ist ja auch was, was sozusagen wieder den nicht landwirtschaftlichen Flächen oder Lebewesen, die nicht von uns genutzt werden, naturnahe, natürliche Flächen zugutekommen, weil wir weniger Land brauchen. Das Grundproblem ist allerdings global gesehen, dass nur ein Drittel der pflanzlichen Nahrung, die wir auch direkt verwerten können und zu uns nehmen könnten als Menschen, tatsächlich von Menschen konsumiert wird. Ein Drittel wird an Nutztiere verfüttert und ein Drittel geht verloren oder wird weggeschmissen, verdirbt. Ja. Also wir sind sehr ineffizient bei dem Ganzen und es müsste mehr eine Ernährung Richtung Ernährungsumstellung her, mehr pflanzliche Produkte stattfinden, dass wir den Umweg über diese Nutztiere, wie jetzt also als Nahrungskonkurrenten des Menschen, die dasselbe fressen wie wir zum Beispiel, also Schweinehaltung zum Beispiel, umgehen, also das reduzieren. Das wäre hier ganz wesentlich und es zeigt sich ja auch, dass das auch dem Mensch sehr gut tut, an sich gesundheitlich, wenn er hier weniger zum Beispiel oft Fleisch zu sich nimmt.
Und dazu gleich angefügt noch, es ist wirklich so, es gibt ja dieses alte Schlagwort, wenn man die Kuh zur Sau macht, das heißt, wenn man sie nicht wiederkäuergerecht füttert, dann haben wir genau diese Probleme der intensivsten Tierhaltung, dann haben wir zum Teil Überproduktionen, dann haben wir sowieso den globalen Futtermarkt und importieren aus der ganzen Welt mehr oder weniger Futtermittel. Auf der anderen Seite dürfen wir nicht vergessen, dass wir natürlich relativ viele obligate Grünlandgegenden haben. Das heißt, da gibt es nicht die Möglichkeit, etwas anderes zu produzieren. Das heißt, da gibt es nur die Möglichkeit der Landnutzung, entweder in Form von Wald und Holz, was uns jetzt für die menschliche Ernährung wenig nützt, oder in Form der tierischen Veredelung. Und das ist eine Landbewirtschaftungsform, die erstens bei uns sehr, sehr lange Tradition hat und die zweitens jetzt halt deutlich umweltschonender ist als diese große, ich spreche jetzt gerade mal an, weil du die Schweine erwähnt hast, Michael, diese Schweinehotels und Schweinestädte, mehrstöckige Hochhäuser, wo zigtausende Schweine gehalten werden. Das ist also etwas, was wir uns bei uns eigentlich gar nicht richtig vorstellen können, aber das passiert.
Ich habe ja auch gelernt, dass, jetzt um zurückzukommen, vielleicht kurz auf die Kulinarik, vegetarisch kochen oder viel mit Pflanzen, mit Gemüse auch kochen, gar nicht so einfach ist tatsächlich. Also du brauchst einfach auch mehr, um diesen Energie um die Energiebilanz, sage ich jetzt mal, da besser aufzufüllen. Ich meine, es ist einfach anders, wenn man Fleisch isst. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist eine Kostensache. Ich habe mir da eben mit dieser Fissergerste auch mal ein Gericht zubereiten lassen von einem, der es wissen muss. Es ist ein Koch, der einen Michelin-Stern für seine vegetarische Küche gekriegt hat. Und er hat gemeint, viele seiner Gerichte sind ungefähr dreimal so teuer wie ein Fleischgericht, weil du eben auch wissen musst, wie du das machst. Du brauchst da deutlich mehr dazu. Aber es rentiert sich. Ich kann sagen, zumindest von der Fissergerste kann ich sagen, die war wirklich sehr, sehr gut. Und die schmeckt auch gut. Jetzt ist es so, alte Landsorten haben ja häufig vielleicht auch einen Geschmack, an dem wir nicht mehr so gewöhnt sind, oder? Ich habe mich gefragt, ist es dann nicht so, der Geschmack verändert sich irgendwo ja auch. Und wenn man jetzt so alte Sorten hat, die haben vielleicht auch gute Eigenschaften, aber würde uns das wirklich noch schmecken? Oder woran liegt das, dass uns das dann auch noch schmeckt? Das ist doch auch ein wichtiger Faktor, wenn wir da von Ernährung sprechen. Ich meine, gut, irgendwann geht es dann wirklich darum, überleben oder nicht überleben, aber abgesehen davon ist das ja auch das Ziel gewesen, dass wir Äpfel so züchten, dass sie uns dann schmecken am Ende.
Wobei man dazu sagen muss, vor 100 Jahren und vor allem in der Zeit vorher noch, aber auch in der Zeit der Kriege und der Krisen, war es so, wie du gesagt hast, nie die Frage, schmeckt's, sondern die Kernfrage war, werden wir satt? Und wir haben im Rahmen von einem Genbankprojekt gemeinsam mit den Kollegen von Südtirol, vom Versuchszentrum an der Leimburg, nicht nur Landsorten gesammelt, sondern auch die Kartoffellandsorten verkostet. 70 Kartoffellandsorten. Und bei den meisten sind wir dann draufgekommen, also nicht nur vom Ertrag her, sondern auch vom Geschmack her, ist es verständlich, dass sie keine weitere Verbreitung genommen haben. Auf der anderen Seite darf man natürlich auch nicht vergessen, dass es in vielen Bereichen eine Frage der Be- und Verarbeitung ist dieser Lebensmittel. Man kann ein Brot so und so machen. Man kann aus einem und demselben Mehl die verschiedensten Gebäcke herstellen und die schmecken alle miteinander unterschiedlich. Auf der anderen Seite haben wir auch im Rahmen dieses Projektes Roggenlandsorten verkostet. Und die Südtiroler Kolleginnen und Kollegen haben aus diesen verschiedenen Roggenlandsorten Finsterlen gemacht. Gleiche Rezeptur, völlig unterschiedlicher Geschmack. Also auch da drinnen sieht man schon, was da für eine Diversität drinnen ist. Und ich denke, dass das schon eine Möglichkeit ist, noch einmal konkret regionale Spezialitäten mit einer höheren Wertschöpfung zu produzieren.
Michael, du hast mir auch erzählt, dass du da bei einem Symposium warst, das Jahrestreffen des Forschungszentrums Berglandwirtschaft, eben auch zu diesem 100-jährigen Jubiläum der Genbank. Und im Zuge dessen hast du mir letztens was Interessantes auch zum Marketing erzählt oder darüber, wie solche Sorten den Weg zurückfinden können, wieder zu uns in die Gesellschaft. Magst du darüber ein bisschen berichten? Was hattest du da für einen Eindruck? Funktioniert das?
Ja, also da gibt es das Jahrestreffen des Forschungszentrums Berglandwirtschaft, die ist eben heuer unter diesem Thema gestanden, 100 Jahre Tiroler Genbank. Und dazu hatten wir jetzt aus dem mitteleuropäischen Raum Wissenschaftlerinnen eingeladen, aber auch Praktiker, bis hin, sagen, also Leute, die wirklich damit Produkte machen, Bäcker zum Beispiel, einen Bäcker hatten wir hier. Das Thema einfach alte landwirtschaftliche Sorten zu beleuchten vor dem Hintergrund Genbanken. Und da war es zum Beispiel sehr interessant, ein Projekt aus Bayern vorgestellt zu bekommen, das nennt sich Schatzbewahrer. Und das ist von dem Bayerischen Amt für Landwirtschaft ins Leben gerufen worden, wo es darum geht, diese Sorten, diese alten Sorten wieder ins Land zu bekommen, sage ich. Leute zu finden, die auf ihren Flächen anbauen. Das müssen keine großen Flächen sein, aber sie einfach in den Anbau hineinzubekommen. Und diese Personen sind dann die Schatzbewahrer. Und das ist was, denke ich, eine unheimlich lässige Initiative, weil damit sozusagen diese Sorten wieder raus ins Land kommen und unter die Menschen kommen und sich auch sagen, dieses Wissen, das Kenntnis zu diesen Sorten, also dass es zum Beispiel jetzt nicht nur einen Weizen gibt oder verschiedene Kartoffeln oder Rüben oder Bohnen oder was auch immer, ja, sich verbreitet. Und auch wieder so diese Rückkopplung, wie es der Christian erwähnt hat, das ist ja Kulturgut, ja. Das ist was, was hier entstanden ist, in dieser Region, auf diesem Flecken Erde, das wieder sozusagen hineinzubringen in diesen Flecken Erde und hier zu kultivieren, finde ich eine wunderschöne, wunderschöne Sache, ne? Bereichert das insgesamt, sage ich, ja. Nicht nur die Biodiversität, sondern auch kulturell. Und so eine Initiative ist natürlich wunderschön, wenn man die hier vorgestellt bekommt.
Ja, Michael, du hast jetzt ein wunderschönes Schlagwort verwendet. Du hast gesagt Kulturgut und ich denke, das trifft es ganz genau. Damit kommen wir mal wieder zum Thema Genbank, weil die Genbank sammelt ja nicht nur Material, sondern wir versuchen auch Zusatzinformationen rund um diese Landsorten und Herkünfte zu sammeln. Das sogenannte Memory Banking. Natürlich, Memory Bank ist eine elektronische Speichereinheit, aber im Rahmen von Genbankarbeit heißt es was anderes. Wir möchten alle Zusatzinformationen über Verwendung, Düngung, Anbau, Pflege, besondere Eigenschaften sammeln, aber auch persönliche Geschichten. Und genau diese persönlichen Geschichten tragen dazu bei, dass die Genbank ja nicht nur eine Sammlung von Biodiversität ist, sondern eben auch eine Sammlung von Geschichte und Geschichten. Und dann kriegen die Landsorten einen persönlichen Bezug. Und dann wird das Ganze noch einmal viel, viel lebendiger als nur unter Anführungszeichen diese Biodiversität im Gesamten zu erhalten und zu fördern.
Ja, jetzt haben wir ja dieses Jubiläumsjahr gehabt und da ist ja auch eine Menge passiert. Bevor wir dann auch Ausblicke noch auf laufende Projekte oder zukünftige Kooperationen auch wagen, was hat sich denn heuer alles so getan?
Also letztes Jahr hat schon die Vorbereitung begonnen und als Hauptthema war oder Hauptarbeitsbereich war sicher die Ausstellung im Tiroler Volkskunstmuseum. die von Ende April bis Ende Oktober gelaufen ist, wo wir nicht nur Ausstellungsmaterial und verschiedene Schautafeln und Texte gezeigt haben, sondern wo wir auch im Kreuzgang innen drin eine Bepflanzung machen konnten mit 25 verschiedenen Herkünften oder Landsorten, also alle Getreide und Mohn und Lein und Mais und Hirse und Erbsen und Wasserroben und alles Mögliche. Also eine ziemlich eine schöne Sache. Die ist jetzt beendet. Was jetzt ganz aktuell ist, ich habe heute vom Volkskunstmuseum die Festschrift holen können. Und Festschrift heißt jetzt in dem Fall, das ist ein gebundenes Buch mit insgesamt 183 Seiten, mit mehr als 10 sehr interessanten Beiträgen. Und zwar nicht nur über Landsorten und über Landwirtschaft und Geschichte, sondern auch ein bisschen den Blick auf die Theologie. Also der Versuch einer umfassenden Bearbeitung von diesem ganzen Themenbereich. Weiter geht's jetzt mit der Wanderung dieser Ausstellung ins Heimatmuseum nach Lengenfeld im Ötztal drinnen. Das heißt, dass dort ab Anfang Mai diese Genbankausstellung zu sehen sein wird. Auch dort wieder mit der Bepflanzung der verschiedenen Gärtelen und Gärtchen und Bangert, die da rundherum sind. Und sonst ist in dem Jahr natürlich das Forschungszentrum Berglandwirtschaft, also diese Jahrestagung zu nennen gewesen als eines der Highlights. Die Eröffnung war sehr schön von der Ausstellung. Dann sind Exkursionen haben stattgefunden, Feldtage, verschiedene Führungen im Volkskunstmuseum, eine Podiumsdiskussion. Also es war eigentlich ein gut gefülltes Jahr.
Mit Saatgut und Samen, aber auch mit Geschichten in dem Fall, Kulturgut.
Nicht nur die Hardware, sondern auch ein bisschen was dahinter steckt.
Ja, ein wichtiger Punkt, der da ja sicher auch eine Rolle spielt, ich nehme an, man kann das auch in der Festschrift lesen, sind ja auch Kooperationen, oder? Wie ist das mit der Leimburg, mit Südtirol? Wir haben jetzt viel über Tirol gesprochen. Laufen da Projekte?
Wir hatten schon schöne große Projekte. Das eine war das GeneSafe-Projekt zur Sammlung, Sicherung, Erhaltung und Beschreibung von den Landsorten, wo insgesamt noch einmal im ganzen Tirol, also Nord-Südosttirol, etwa 400 Landsorten in die Genbank aufgenommen werden konnten. Nebenbei bemerkt haben wir damals auch bei den Obstsorten einiges Interessante erheben können. So zum Beispiel wissen die wenigsten Leute, dass wir im Bundesland etwa 400 verschiedene Apfelsorten haben. Also eine immense Vielfalt. Jeder durchschnittliche Konsument kennt vielleicht 5 oder 7, die man halt so im Supermarkt bekommt. Ein zweites schönes Projekt war die Untersuchung der agronomischen und organoleptischen Eigenschaften. Das klingt jetzt furchtbar kompliziert, aber es ist um die Frage gegangen, was können die Roggen- und Dinkellandsorten auf dem Acker, aber auch bei den Inhaltsstoffen und in der Küche. Und zurzeit läuft gerade ein Projekt gemeinsam auch mit den Südtiroler Kollegen, gemeinsam mit der LFL in Bayern und anderen Partnern noch, wo wir bei den verschiedenen Binkelweizensorten, also bitte Binkel mit Bertha B, nicht Dinkel mit Dora D, feststellen wollen, welche Eigenschaften sie haben. Es ist ein Verwandter zum Kulturweizen, aber ein echtes Urgetreide. Solche ähnlichen Getreidearten und Sorten sind schon bei den Pfahlbauten gefunden worden, also auch das im Prinzip seit der Jungsteinzeit in Verwendung. Und nebenbei Verwandte davon hat man auch in Ötzis Magen gefunden, nicht nur Hirsch und Steinbock, sondern auch Einkorn. Also wir haben mit den Südtiroler Kolleginnen und Kollegen seit vielen Jahren oder muss man sagen Jahrzehnten eine ausgezeichnete Kooperation und deshalb nennen wir uns auch Tiroler Genbank. Und Tiroler Genbank bezieht sich eben nicht nur auf Tirol, sondern wir sind da großzügig. Wie gesagt, die Sammelaktionen haben begonnen in Salzburg, in Kärnten ist gesammelt worden, Vorarlberg. Natürlich haben wir auch Material aus dem Südtiroler und Trentiner Raum. Und auch die Grenzen zu Bayern sind da nicht so besonders dicht. Und natürlich ist auch Oberösterreich dabei. Also da sind schon, wir haben eine größere Breite, aber wir reduzieren uns trotzdem auf den alpinen Bereich.
Jetzt muss ich natürlich fragen, ich bin ja Südtirolerin, was gibt es denn für ein Südtiroler Urkorn oder ja?
Ich glaube, dass man da jetzt gar nicht Sorten verwenden sollte, sondern eher sich auf Arten spezialisieren soll, weil wir haben gesehen, dass es einige Pflanzenarten gibt, die nördlich des Alpenhauptkamms kaum Tradition haben, aber südlich des Alpenhauptkamms weit verbreitet sein. Und da ist der Buchweizen oder der Haden eine der bekanntesten Pflanzenarten. Der hat da Tradition, nicht nur in Südtirol, sondern auch in Osttirol, Kärnten, Steiermark und hat im Bundes-, also in Nordtirol selber, eigentlich überhaupt keine Tradition gehabt. So ähnlich auch mit dem Brotklee, der in vielen Standorten angebaut worden ist. Unsere Brotklee-Landsorten, also eine Gewürzpflanze, kommen eigentlich alle miteinander, bis auf zwei oder drei aus dem Ultental. Der Altraier Kaffee, eine blaue Lupine, die als Kaffeeersatz verwendet worden ist, ist natürlich so eine besondere Spezialität, wird aber auch in Altrai selber und in der Gegend wieder gut vermarktet. Und dann haben wir noch etliche andere solche Arten, die so zum Beispiel der Mohn, der auch südlich des Alpenhauptkamms deutlich mehr Tradition hatte als bei uns. Dafür haben wir ein bisschen mehr, denke ich mal, Getreidekompetenz, auch mit historischem Hintergrund.
Aber mit den Schweizern habt ihr nicht Projekte, oder? Ich meine, ich sitze jetzt gerade in Zürich.
Ja, wir haben mit den Schweizern, mit der ETH und vor allem mit den Sortengärten, mit den Apfelsortengärten hatten wir sehr guten Kontakt, weil eben mit dem damaligen Projekt zur Sammlung, Sicherung und Erhaltung von den Landsorten haben wir auch einige Pflanzgärten von Äpfeln besucht, um dort genetische Vergleiche machen zu können. Das haben dann die Kollegen im Labor in Südtirol an der Leinburg gemacht. Und weil du sagst Schweiz, wir haben da recht eine interessante Sache, eine sehr alte. Es ist dieser Plantahofer Weizen, den haben die Schweizer nicht verkauft. Der ist also nicht hergegangen und der ist dann geschmuggelt worden zu uns in unsere Gegend und da auch vermehrt worden. Und da hat es also nicht nur diese den Schmuggelübergang gegeben, sondern auch eine kleine Wort- oder Lautverschiebung. Der heißt also bei uns nicht mehr Plantahofer, sondern der heißt bei uns Prantlhofer.
Ja, fälschlicherweise oder?
Fälschlicherweise oder bewusst, das ist zu einer Zeit gewesen, da war ich noch nicht auf der Welt.
Ja, wunderbar. Ich würde sagen, wir haben eine lange, lange Reise unternommen. Bevor wir schließen, gibt es was, das wir noch nicht angesprochen haben?
Du hast zuerst noch die verschiedenen Projekte erwähnt und die Kooperationspartner. Und das hat schon vor gute 20 Jahren mal begonnen, dass ein Schnapsbrenner aus Maurach am Aachensee, der Kostenzer, zu uns gekommen ist und gesagt hat, habt's nicht etwas, wo ich probieren kann? Und der hat dann mit diesen drei alten Getreidelandsorten, hat er bei Destillata ausgezeichnet abgeschnitten, hat, soviel ich weiß, zwei Goldmedaillen und eine Silbermedaille gemacht. Und das war so eines der ersten Projekte oder so ein Anfang eigentlich für die Aufgabe, alte Landsorten wieder raus in die Praxis. Jetzt gibt es seit längerer Zeit von der Landesumweltanwaltschaft ein Projekt, wo es also auch geht, alte Landsorten raus in Schutzgebiete. Da geht es nicht nur um Produktion, sondern auch um Landschaftsgestaltung, um die Landschaftselemente, um den Schutz bodenbrütender Vögel und solche Dinge. Dann hatten wir mit dem Bäcker Wurz ein Brotgetreideprojekt, die Fissergerste, aktuell mit der Zillertaler Brauerei, aber auch mit dem Brenner Maas im Oberland. Und so gibt es immer wieder das eine oder andere größere oder kleinere Projekt, das dann ziemlich gut läuft. Manches kommt als Wunsch von der Bevölkerung, also wirklich aus innersten Anliegen der Leute. Und manches wird halt so ein bisschen aufgesetzt. Wir haben also zum Beispiel als österreichweit aufgesetztes Projekt unter Anführungszeichen im Rahmen des ÖPUL-Programmes, dieses österreichischen Programmes für eine umweltgerechte Landbewirtschaftung, haben wir die sogenannten seltenen landwirtschaftlichen Kulturpflanzen, die auch deren Anbau separat gefördert wird. Und da kommen fast die halben in Österreich gelisteten seltenen landwirtschaftlichen Kulturpflanzen aus der Tiroler Genbank. Und das ist auch, denke ich, eine ganz eine schöne Geschichte. Das darf ich sagen, weil es noch in die Verantwortung meines Vorgängers fällt.
Ganz gut. Jetzt haben wir ja eben ab bald Weihnachten. Vielleicht als abschließende Frage tatsächlich, was wird es denn zu Weihnachten geben? Gibt es da Kemater, Weißmais, Polenta mit Rotholzer, Trockenbohnen irgendwo bei euch am Tisch?
Da gibt es einen Whisky aus einem Oberberger Schwarzhafer.
Aber nicht selbst gebraut, oder hast du es selbst gemacht?
Na, sondern das ist die Brennerei, die der Christian gerade erwähnt hat.
Und bei uns wird es so wie meistens eine Gerstlsuppen geben. Ob ich da Material von der Fissergerste noch habe oder ob wir das alles schon verbraucht haben, weiß ich noch nicht. Aber sonst haben wir ja einen großen Fundus. Wir können auch einen Binkelweizen verwenden. Also da gibt es schon noch ein paar Quellen. Und ich erlaube mir da manchmal ein halbes Kilogramm mitzunehmen und zu verkosten. Ohne schlechtes Gewissen.
Das feuert auch die Motivation an, da weiterzufahren mit dem Projekt, würde ich sagen. Wunderbar. Ich glaube, das ist ein guter Ausblick jetzt auch Richtung Jahresende. Wir haben Dezember, es ist die letzte Episode für dieses Jahr. Schnell ist es gegangen. Wir haben uns jetzt viel unterhalten über ja, mächtige Samen, interessantes Saatgut, aber auch über Herausforderungen und Möglichkeiten. Eins scheint da wohl sicher, wenn wir denn Probleme bekommen sollten, landwirtschaftlich gesehen oder ernährungstechnisch, könnte die Antwort in so einem Samenkorn liegen. Vielleicht befindet sich es schon heute in der Genbank. Wir wissen ja nicht, was die Zukunft bringt, aber wir hoffen Gutes und Nachhaltiges, nicht nur wirtschaftlich Profitables. Denn Geld können wir nicht essen, wie die Sängerin Aurora uns gleich singen wird. Der Song heißt passenderweise The Seed. Ich bedanke mich bei meinen Gästen.
Vielen Dank ebenso.
Ich bedanke mich bei euch, liebe Freirad-Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Wir hören uns tatsächlich wieder im Jänner 2023, aber erstmal schöne Weihnachten und kommt gut ins neue Jahr. Bis bald.
Just like the sea, I don't know where to go. Through dirt and shadow I grow. I'm reaching light. Through the struggle, just like the seed, I'm chasing the wonder. I unravel myself all in slow motion. Suffocate me so my tears can be rain. I will water the ground where I stand so the flowers can grow back again. 'Cause just like the seed, everything wants to land. We are burning our fingers, but we learn and forget. See you.